Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Cem Özdemir, so heißt aller Voraussicht nach der künftige Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er wäre damit der Erste in diesem Amt mit türkischem Migrationshintergrund. Es war ein knapper Sieg seiner Grünen bei der Landtagswahl. Hier das vorläufige Ergebnis. Die Grünen kommen auf 30,2% der Stimmen, gefolgt von der CDU mit 29,7%. Dahinter die AfD mit 18,8% und die SPD mit 5,5%. FDP und Linke schaffen es nicht in den Landtag. Was aus dem Ergebnis in Baden-Württemberg folgt, das haben die Bundesparteien heute diskutiert.
Kein Wahlsieg, keine Blumen bei der CDU. Aber immerhin Applaus für Spitzenkandidat Hagel, der den lange sicher geglaubten Sieg knapp verpasst hat. Friedrich Merz sieht den Grund dafür nicht in der eigenen Politik im Bund, sondern in der Besonderheit des grünen Wahlkämpfers Özdemir.
Cem Özdemir hat einen bürgerlichen Wahlkampf geführt. Dann muss es auch bürgerliche Politik in Baden-Württemberg geben und keine linke und keine grüne Politik, so wie jetzt schon die grüne Jugend sie fordert.
Özdemir und die Grünen liegen zwar vorn bei den Wählerstimmen, aber bei den Sitzen im Landtag sind Grüne und CDU gleich auf. Und so kommt aus der Union der Vorschlag, jeder stellt die Hälfte der Legislatur den Ministerpräsidenten. Als Quatsch bezeichnet das Özdemir wörtlich und auch die Grünen im Bund lehnen ab.
Also ich hatte ja bis gestern geglaubt, die CDU sei gegen Lifestyle-Teilzeit. Also wir sind für Vollzeit-Ministerpräsidenten.
Für die SPD ist es das schlechteste Ergebnis der Nachkriegszeit. Und das drückt auf die Stimmung. Die Vorsitzenden übergeben zwar Blumen, lassen dann aber den Generalsekretär sprechen.
Es ist ganz klar, dass uns das auch sehr betrübt. Man muss ganz offen sagen, dass wir uns da mehr ausgerechnet haben.
Die AfD dagegen feiert ihr Ergebnis. Dies sei ein guter Auftakt, betont der Parteivorsitzende.
Das ist das beste Ergebnis, was wir je in einem Westbundesland hatten. Knapp 19%. Das ist eine Verdopplung zur letzten Landtagswahl. Von daher ist es ein großer Erfolg.
Die Wahl in Baden-Württemberg gibt der Bundesregierung keinen Rückenwind. Die SPD kämpft darum, überhaupt noch als Volkspartei wahrgenommen zu werden. Und die CDU verliert den ersten Stimmungstest und den Auftakt in das wichtige Wahljahr 2026.
Im Nahen Osten attackieren sich die Kriegsparteien weiter. Israel hat nach eigenen Angaben Ziele in Iran und im Libanon angegriffen. Iran wiederum beschoss Israel und die Infrastruktur in einigen Golfstaaten. Die Türkei meldete, dass erneut eine iranische Rakete in den Luftraum des Landes eingedrungen sei. Die Flugabwehr der NATO habe das Geschoss abgefangen. Und mitten im Kriegschaos hat in Iran ein neuer oberster Führer die Macht übernommen.
Jubel für einen Mann, den viele andere hassen. Diese Aufnahmen sollen zeigen, wie Menschen in mehreren iranischen Städten die Wahl des neuen obersten Führers des Landes feiern. Der Regime-Hardliner Mojtaba Khamenei wird Nachfolger seines Vaters Ali Khamenei. In der Nacht gibt das iranische Staatsfernsehen die Entscheidung bekannt. Der Rat der Experten ernennt und stellt vor Ayatollah Sayed Mojtaba Hosseini Khamenei. Möge Gott ihn schützen als dritten Führer des heiligen Systems der Islamischen Republik Iran. Die ersten Signale der neuen Führung, keine Entspannung, stattdessen weitere Angriffe auf Israel, wo heute mindestens 2 Menschen nach Raketeneinschlägen sterben. Und auch erneut auf den Golfstaat Bahrain. Dort brennt heute eine Ölraffinerie. Eine iranische Drohne soll eingeschlagen sein. Bereits gestern Abend hatte Bahrains König die Attacken auf sein Land scharf kritisiert. Wir bedauern diese beispiellosen Angriffe zutiefst, denen unser geliebtes Land und unsere arabischen Bruderstaaten und befreundeten Nationen ausgesetzt sind. Es sind Angriffe, die unter keinem Vorwand durch den Iran gerechtfertigt werden können. Auch im Libanon neue Gewalt. Die israelische Armee greift Teile der Hauptstadt Beirut an, in denen sie Truppen und Aktivitäten der pro-iranischen Hezbollah-Miliz vermutet. Laut Kinderhilfswerk UNICEF sind aber in den letzten Tagen im Libanon auch mehr als 80 Minderjährige gestorben. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. In der Türkei wächst unterdessen die Sorge, in einen immer größer werdenden Regionalkonflikt hineingezogen zu werden. Zum zweiten Mal seit Kriegsausbruch sei heute eine iranische Rakete über türkischem Luftraum abgefangen worden, meldet die NATO. Ankara warnt Iran, man werde entschlossen gegen jede Bedrohung vorgehen.
Der Krieg im Nahen Osten hat inzwischen erhebliche Folgen für die Wirtschaft. Der Ölpreis ist auf den höchsten Stand seit 2022 geklettert. Die Nordseesorte Brent hat zeitweise 111 Dollar pro Fass gekostet, ein Plus von 50% seit Beginn des Krieges. Auch Gas ist wesentlich teurer. Der Anstieg der Energiepreise belastet die Börsen weltweit. Sie verzeichneten heute deutliche Verluste. In Deutschland sind die Auswirkungen auch an den Tankstellen zu spüren.
Der Schock kommt für viele Kunden an der Zapfsäule. Der Spritpreis ist über Nacht auf Rekordniveau gestiegen.
Ja, katastrophal. Wir sind bei 2,11 Euro für Diesel. Schlecht.
Ja, ich habe heute Morgen geguckt und habe gedacht, das ist mir zu teuer. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Glück, 7 Cent immerhin. Und morgen fahre ich wieder Fahrrad.
Die Kraftstoffpreise für Benzin und Diesel haben seit Kriegsbeginn im Nahen Osten deutlich angezogen. Und auch der Einkaufspreis für Erdgas hat sich massiv verteuert. Verschärft hat sich die Lage insbesondere durch die Sperrung der Straße von Hormus. Durch diese Meerenge wird normalerweise rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels abgewickelt. Das macht sich auch an der Börse bemerkbar. Der DAX büßt im frühen Handel rund 2% ein. Hier wächst die Sorge vor den Folgen für die Industrie.
Das ist vor allen Dingen die Chemiebranche zu nennen, aber auch Metallerzeugung, Metallverarbeitung und damit im weiteren Verlauf natürlich auch die Automobilindustrie, die es ohnehin schon sehr schwer hat, weil eben Deutschland sehr viel Energie importieren muss.
Teure Energie. Davor fürchten sich auch Verbraucher. Dass nun die erneuerbaren Energien wieder in den Vordergrund rücken, wünscht sich Finanzexperte Hermann Josef Tenhagen.
Die machen einen auch unabhängig vom Golf und von der Frage, ob der Iran in einem Krieg ist und die Straße von Hormuz sperrt. Also von daher, alles das, was wir tun können, mehr Energie selbst zu erzeugen und selbst diese Energie bereitzustellen. Und zwar sowohl für den Verkehrssektor als eben auch fürs Heizen, ist in jedem Fall sinnvoll.
Und die Situation wird sich wohl erst wieder komplett entspannen, wenn der Konflikt in Nahost beigelegt ist.
Die weltweiten Waffenlieferungen haben in den vergangenen 5 Jahren deutlich zugenommen. Das geht aus Zahlen des SIPRI-Instituts für Friedensforschung hervor. Zwischen 2021 bis 2025 wurden insgesamt 9,2% mehr schwere Waffen gehandelt als in den 5 Jahren zuvor. Größter Exporteur waren die USA mit einem Anteil von 42%. Danach folgt Frankreich auf Platz 2. Russland bleibt trotz sinkender Ausfuhren drittgrößter Exporteur. Deutschland war mit einem Anteil von 5,7% an 4. Stelle und überholte China. Deutsche Großwaffen gingen vor allem nach Europa, besonders in die Ukraine und auch in den Nahen Osten. Vor knapp einem Jahr wurde der damalige Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, festgenommen. Seit heute steht er vor Gericht. Draußen protestieren seine Unterstützer. Der Präsidentschaftskandidat der Oppositionspartei CHP gilt als der wichtigste politische Gegner des türkischen Präsidenten Erdogan. Beobachter halten das Verfahren deshalb für politisch motiviert. Die Anklage wirft İmamoğlu unter anderem Gründung einer kriminellen Vereinigung vor. Ihm drohen mehr als 2000 Jahre Haft.
Proteste vor dem Eingang des Gefängnisses Silivri. Hier vor den Toren Istanbuls sitzt Ekrem İmamoğlu nun seit beinahe einem Jahr in Haft. Auch der Prozess findet hier statt. Kameras sind im Gerichtssaal nicht erlaubt. Dennoch dringt ein kurzes Video nach außen. İmamoğlu wird lautstark von seinen Unterstützern empfangen. Die Anklage sei ein Skandal, sagen seine Anhänger draußen. Die Regierung dachte wohl, wir würden das alles nach einem Monat wieder vergessen, aber das tun wir nicht. Wir werden dafür kämpfen, ihn da wieder rauszuholen. Am 19. März vergangenen Jahres wird Ekrem İmamoğlu festgenommen. Während die Polizei auf ihn wartet, nimmt er noch eine Videobotschaft auf. Alle sollen wissen, ich werde weiterhin gegen diesen Mann und seine Komplizen kämpfen, die unsere Institutionen missbrauchen. Gemeint ist Staatspräsident Erdogan. İmamoğlu wirft ihm vor, ihn als politischen Gegner aus dem Weg räumen zu wollen. Nach der Verhaftung gehen wochenlang Massen auf die Straße. Vor allem junge Menschen stellen sich offen gegen die Regierung. İmamoğlu aber bleibt in Haft, begleitet von einer politischen Hetzkampagne. Noch bevor der Prozess begonnen hat, wurden in den regierungsnahen Medien Anschuldigungen diskutiert, als seien sie bereits bewiesen. Politische Motive spielen die zentrale Rolle.
Ekrem İmamoğlu galt in der Türkei als aussichtsreichster Gegenkandidat zu Erdogan im Rennen um die Präsidentschaft. Und genau das wurde ihm zum Verhängnis, glauben viele Beobachter. Denn selbst wenn er am Ende freigesprochen würde, der Prozess könnte Jahre dauern. Jahre, in denen er politisch kaltgestellt wäre.
Im Streit über Corona-Impfschäden hat eine Klägerin vor dem Bundesgerichtshof einen Teilerfolg erreicht. Sie ist sich sicher, dass ihr Hörverlust auf einem Ohr von einer Impfung mit dem Präparat Vaxzevria des Herstellers AstraZeneca stammt. In dem Urteil stärken die Richter die Rechte der Patientinnen und Patienten, Auskunft von Pharmaunternehmen zu bekommen, etwa zu möglichen Nebenwirkungen und bekannten Schäden.
Beim Telefonieren benutzt Pia Aksoy immer die Freisprechfunktion, um ihr gesundes Ohr zu schonen, sagt sie. Im März 2021 ließ sich die Zahnärztin mit dem Impfstoff von AstraZeneca gegen Covid impfen. 3 Tage später war sie auf dem rechten Ohr taub.
Der Hörverlust, der ist immer präsent. Ich kann nicht orten, wenn mich jemand ruft. Man muss mich immer direkt ansprechen, sonst kann ich es nicht hören. Und das Schlimme ist, es ist unsichtbar. Also wenn mich jemand anspricht, der weiß ja nicht, dass ich schlecht höre.
Für sie ist klar, ihr Hörverlust muss von der Impfung kommen. Doch AstraZeneca bestreitet das. Sie verklagt den Hersteller, verlangt mindestens 150.000 Euro Schmerzensgeld und Schadensersatz. Dafür macht Pia Aksoy auch einen Auskunftsanspruch geltend, will von AstraZeneca Informationen über Risiken und bekannte Schäden. Der Bundesgerichtshof bemängelt heute, die Gerichte hätten die Hürden für die Auskunft bisher zu hoch gelegt. Es reiche schon aus, wenn ein Zusammenhang zwischen Impfstoff und Schaden nur plausibel erscheint.
Die Auskunft ist dabei im Vorfeld der Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs relevant. Sie ist ein Hilfsmittel, um den Leistungsanspruch durchzusetzen.
Diese Grundsätze gelten für alle Kläger, die Impfstoffhersteller verklagen. Das Urteil macht es für Betroffene leichter als bisher, vom Hersteller umfassende Auskünfte zu Risiken und Nebenwirkungen von Impfstoffen zu erhalten. Ein Teilerfolg also. Die Entscheidung führt aber nicht automatisch dazu, dass Klagen auf Schadensersatz nach Corona-Impfungen am Ende auch Erfolg haben werden.
Das Verfahren gegen Unionsfraktionschef Spahn wegen Maskenkäufen in seiner Zeit als Bundesgesundheitsminister ist eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Berlin teilte mit, es gebe keine Anhaltspunkte für eine Straftat. Das Gesundheitsministerium hatte während der Corona-Pandemie Schutzmasken für mehrere Milliarden Euro bestellt. Ein großer Teil wurde nicht gebraucht. Im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren waren zahlreiche Strafanzeigen gegen Spahn eingegangen, vor allem wegen Vorteilsnahme und Untreue. Das hat im Westen und Südwesten von Deutschland gestern für Aufregung gesorgt. Ein leuchtender Feuerball am Himmel. So haben zahlreiche Beobachter das Schauspiel am Abend der Polizei gemeldet. Wie das Zentrum für Luft- und Raumfahrt erklärte, handelte es sich bei dem Phänomen um einen Meteorit. Augenzeugen meldeten sich unter anderem aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen.
Was ist das?
Was ist das, was da am Himmel leuchtet? Das fragen sich viele gestern Abend im Westen Deutschlands bis in die Niederlande. Mila Giese ist in Pulheim bei Köln mit Freunden auf dem Skateboard unterwegs, als sie den Feuerschweif am Himmel sieht.
Wir wussten überhaupt nicht, was das ist, konnten das irgendwie gar nicht so richtig zuordnen, weil so einen großen Feuerball am Himmel zu sehen, das ist jetzt nicht so typisch für uns.
Mit Lichtblitzen, die aussehen wie Explosionen, zieht der Meteorit über den Himmel. Viele Teile verglühen beim Eintritt in die Erdatmosphäre. Einige Gesteinsbrocken schlagen auf der Erde ein, treffen zum Beispiel dieses Haus in Koblenz. Die Experten der Europäischen Raumfahrtagentur ESA gehen davon aus, dass der Himmelskörper mehr als einen Meter groß war.
Wir sehen Objekte erst ab 10 Metern als potenziell gefährlich an. Ich meine, klar, in dem Fall hat es ein Hausdach beschädigt und das ist logisch, dass man das auch nicht als Mensch abbekommen möchte, sowas. Aber es ist nur sehr lokal gefährlich.
Und so war es vor allem ein sehr besonderer Anblick. Denn ein Meteorit von dieser Größe erreicht die Erde nur ungefähr einmal im Jahr.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 10. März.
Der Hochdruckeinfluss lässt weiter nach. Von Westen her sorgen Tiefs für unbeständigeres Wetter. Heute Nacht klingen einzelne Schauer im Südwesten und Süden ab. Im Nordwesten breitet sich Hochnebel aus. Morgen gibt es ein Nebeneinander von Sonnenschein und zum Teil dichten Wolken. In der Osthälfte bleibt es meist trocken, sonst gibt es einzelne im Westen und Nordwesten auch häufiger Schauer und Gewitter. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 8 und minus 2 Grad. Morgen außer an den Küsten weiter sehr mild, mit bis zu 19 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch meist viele Wolken und häufig Regen. Im Osten und Südosten öfter Sonnenschein, aber auch einzelne Schauer oder Gewitter. Am Donnerstag Sonne, Wolken und ein paar Schauer. Freitag teilweise kräftiger Regen und Wind, nach Südosten hin freundlich.
Um 22.15 Uhr fragt Julia Niharika-Senn, welche Folgen der Wahlausgang in Baden-Württemberg für die Bundesregierung hat. Und wir sind mittendrin bei der deutschen Meisterschaft im E-Football. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.